meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Amundi Markt Update Call am 7. Dezember 2023. Ich begrüße Sie recht herzlich, wo immer Sie uns heute zugeschaltet sind. Wir haben traditionell Teilnehmer aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. Mein Name ist Peter Bartschüber und ich führe Sie heute durch diese bestimmt interessante Stunde. Wir haben heute einen speziellen Call. Wenn Sie auf den Kalender schauen, das Jahresende naht mit Riesenschritten. Ich hoffe, dass das neue Jahr nicht wird wie die Seite, die Sie gerade vor sich sehen, mit diesem großen Leuchtturm, der in der Brandung steht. Mein Kollege sagte mir, er könnte irgendwo in Wales stehen, nur dort gibt es so große Wellen. Wir hoffen natürlich, dass das neue Jahr ein bisschen ruhiger wird als das, aber keine Angst, es wird auch die ein oder andere Überraschung für uns bereithalten. Wir wollen heute zwei Schwerpunkte setzen. Das eine ist die Einordnung der aktuellen Situation, wo wir heute stehen. Und das zweite ist das Herausarbeiten von Perspektiven, von Einschätzungen für das kommende Jahr 2024, das ja schon wieder vor der Tür steht. Da die Zukunft bekannterweise unsicher ist, macht es Sinn, ja jetzt mit unterschiedlichen Szenarien und verschiedenen Perspektiven zu arbeiten. Deswegen haben wir heute wieder mehrere Experten hier im Call. Zunächst begrüße ich sehr herzlich Thomas Kruse, unseren Amundi Chief Investment Officer hier bei Amundi Deutschland. Dazu auch Helene Windischbauer, unsere Verantwortliche für das Thema Multi-Asset Solutions. Und besonders freue ich mich, dass wir heute den Chefanlagestrategen der Hypo Vereinsbank mit dabei haben, Dr. Philipp Gistakis. Da wir uns alle sehr gut kennen, werden wir uns auch in diesem Call weiterhin treffen. Unser Amundi Deutschland CEO Thomas Kruse wird jetzt daher zuerst seine Einschätzung der Märkte und seine Sicht für 2024 präsentieren. Neben den Risiken, auf die es zu achten gibt, gibt es auch weitere Investitionschancen. Das hat er mir versprochen, dass er auch etwas Optimismus mit dabei hat. Und danach übernimmt Philipp Gistakis mit seiner Einschätzung. Und dann werden wir im Sinne eines Fragen-Antwort-Spiels, eines Dialoges durch die verschiedenen Märkte und Regionen wandern. Wenn Sie Fragen haben, und das ist wie immer so schön, wie ich das sage, das Salz in der Suppe, dann tragen Sie das bitte ins Chatfenster unten ein. Wir werden Sie dann nach Möglichkeit während des Calls an die Referenten weiterreichen. Dazu haben wir natürlich auch wieder, ich habe die Präsentation schon mal durchgeschaut, einige aussagekräftige Charts und Darstellungen mit dabei. Sie erhalten das alles im Nachgang. Doch, so viel der Vorrede. Doch, jetzt möchte ich zu dir, lieber Thomas, kommen und deinem Ausblick. Wenn ich jetzt so drauf schaue, es ist ja auch ein verwirrendes Bild. Wir sehen momentan uneinheitliche Wirtschaftsaussichten. Wir sehen eine gestiegene Volatilität. Wir sehen ein verlangsamtes Wachstum, aber auch größer werdende Gefälle im Wachstum zwischen den Entwicklungsländern und den Industrienationen. Jetzt, wenn man aber auf die Börsen schaut, und heute ist auch wieder so ein Beispiel, dann scheint das alles nicht zu stören. Wir haben jetzt im November und im Dezember gut gelaunte Aktieninvestoren und steigende Märkte. Nimm uns doch mal mit auf deinen größeren Blick auf diese Weltsituation. Wo stehen wir heute? Aber was steht insbesondere vor der Tür für das Jahr 2024? Bitte, Thomas.
Ja, vielen Dank, lieber Peter. Ich möchte ein Bild von dem Leuchtturm, dem Fels in der Brandung gerne aufnehmen. Momentan, wenn man auf die Börsen schaut, schaut es nicht so aus, als ob wir diesen Fels in der Brandung gerade bräuchten. Aber wenn ich unseren Ausblick in zwei, drei Sätzen zusammenfassen sollte, dann befürchten wir mal, dass im ersten Halbjahr doch einige Wellen, wie das eigentlich zur Winterjahreszeit durchaus üblich ist, auf diesen Leuchtturm zurollen, bevor wir dann eigentlich in der zweiten Jahreshälfte viel Sonne sehen werden und dementsprechend auch ein positiveres Kapitalmarktjahr haben. Damit möchte ich Sie recht herzlich begrüßen, freue mich auf unser heutiges Marktupdate. Wenn man 2024 anschaut, dann muss man tatsächlich noch einmal zurückgehen auf 2023. Denn nach den vielen Zinserhöhungen aus dem Jahr 2022 haben wir bereits Anfang des Jahres 2023 zunächst mal mit einem schwächeren Wachstum und möglicherweise tatsächlich auch schon einem Ende der restriktiven Notenbankpolitik seitens der US-Notenbank Fed für Q1, Q2 2023 gerechnet. Rechts sehen Sie die unerwarteten Ereignisse. Tatsächlich muss man sagen, aus der Corona-Zeit haben viele amerikanische Konsumenten sich einen hohen Sparsockel aufgebaut. Von dem haben wir auch vielfach in den letzten CIO-Calls bereits gesprochen, der dann eigentlich für den Konsum auch zu erhöhten inflationären Preisen eingesetzt worden ist. Hinzu kommen fiskalpolitische Impulse seitens des Inflation Reduction Act, sodass wir eine sehr positive Konjunktur gehabt haben in 23 mit der Folge, dass die Inflation zunächst sich nicht hat dämpfen lassen und wir auch feststellen durften, dass die Notenbanken die Zinsen sehr viel höher angehoben haben, als wir das ursprünglich erwartet haben. Der zweite große Überraschungsfaktor war sicherlich nach dem Reopening Chinas, dass wir nicht ein so dynamisches Weltwirtschaftswachstum bekommen haben, wie wir das mit einem Impuls aus Fernost erwartet hätten. Und insofern hatte ich auch feststellen dürfen, dass China das Wachstumsmodell mehr Richtung Binnenkonjunktur ausrichtet. Darauf gehe ich aber demnächst noch einmal etwas stärker ein. Schauen wir mal eine Folie weiter. Wir rechnen jetzt für 24 aufgrund der Tatsache, dass diese Ersparnisse zum Ende kommen mit einem leichten Wachstum weltwirtschaftlich, speziell in den entwickelten Ländern, für die USA sogar mit einer leichten Rezession im ersten Halbjahr. Wir zeigen das nachher nochmal etwas näher auf. Für die Zentralbanken muss man sagen, nachdem wir den Hochpunkt der Inflation nun wirklich überschritten haben, die Inflation auch stetig zurückkommt, vor allen Dingen die Kerninflation stetig zurückkommt, die Headline-Inflation hat da aufgrund der Basiseffekte durchaus noch eine erhöhte Volatilität, gehen wir davon aus, dass es keinen weiteren Zinserhöhungsschritt seitens der EZB oder auch seitens der Fed wird geben. Im Gegenteil, wir rechnen bereits frühzeitig in 24 mit ersten Zinssenkungen. Im Bereich der Emerging Markets sprach ich bereits an, China verändert das Wachstumsmodell, konzentriert sich stärker darauf, hochgeleveragte Sektoren, Industrien im eigenen Land etwas abzukühlen, was durchaus zu Lasten der konjunkturellen Entwicklung geht einerseits, aber auch darauf, dass die Schere, die Wohlstandsschere zwischen Arm und Reich nicht größer wird, sondern man konzentriert sich mehr auf die Binnenkonjunktur. Das geht ein Stück weit zu Lasten des Wirtschaftswachstums. In diesem Jahr rechnen wir mit 5,2%. Für die kommenden Jahre werden wir gleich zeigen, aber durchaus mit deutlich weniger. Davon können einige Emerging Markets gerade im Speckgürtel Chinas profitieren, genauso wie von den Spannungen zwischen China und Taiwan, genannt seien hier Vietnam, Südkorea, aber auch durchaus Indien und Indonesien. Bleibt ganz rechts der Block der zunehmenden Risiken. Da sei zunächst mal genannt, dass wir natürlich fiskalpolitisch wenig Spielräume haben, wenn man sich die Verschuldungsraten nach den Krisen aus den letzten 4 Jahren anschaut, einerseits. Genauso aber auch die geopolitischen Risiken, die sich aus dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, deren Finanzierung, aber auch aus den Kriegen im Nahen Osten ergibt, genauso wie letztendlich auch die Spannungen zwischen China und Taiwan, wo wir in Taiwan im nächsten Jahr im Januar bereits die Wahlen haben werden. Was heißt das für den konjunkturellen Verlauf, wenn wir uns das mal auf der folgenden Seite im Rahmen eines Fliegers anschauen? Wie gesagt, verringerter Konsum in 24, eine leichte Rezession in den USA, tatsächlich allerdings auch ein leicht rückläufiger Arbeitsmarkt. Die Inflation sollte weiter zurückgehen, wie ich es gesagt hatte, und die Zinswende bereits Ende des ersten Halbjahres sowohl in den USA als auch in Europa einsetzen. Dennoch muss man sagen, für einen weiteren Verlauf über 24 hinaus werden die Zinssenkungen zunächst mal nicht einen Effekt haben, dass wir einen deutlichen Anstieg des Wirtschaftswachstums bekommen, sondern wir werden vermutlich im Rahmen des klassischen Wirtschaftswachstumspotenzials in den einzelnen entwickelten Ländern verharren. Insofern glauben wir auch, dass zwar die Inflation nach 24, sprich in 25, auf die Zentralbankziele zurückkommt, die Zentralbanken aber dann an ihrer expansiven Zinspolitik festhalten. In Zahlen bedeutet das für die USA im nächsten Jahr ein Wachstum von 0,6%, das heißt eine Delle im ersten Halbjahr mit einer leichten Rezession, wo wir von annualisiert ca. 1% sprechen, sollten im zweiten Halbjahr ausgeglichen werden und in 2025 dann ein Wachstum von 1,6%, das heißt keine großartige Dynamik. In der Eurozone werden wir im nächsten Jahr ein Wachstum von 0,5% sehen, ohne dass wir in eine Rezession sinken. Und gleichzeitig dürfen wir auch festhalten, dass auch für Deutschland wir ein positives Wachstum in 24 haben. 25 dann ein Wachstum von 1,2%. China sei hier noch erwähnt. Dieses Jahr 5,2%, was deutlich unter dem liegt, was wir eigentlich das ganze Jahr über so erwartet hatten, was eher im Bereich 6, teilweise bis hin zu 7% in der Anfangseuphorie 23 gelegen ist. Jetzt, wie gesagt, 5,2%, die nächsten Jahre 3,9 und 3,4%. Und aufgrund der Veränderung des Wachstumsmodells der Chinesen, glauben wir auch für die ganze Dekade, werden wir nur ein durchschnittliches Wachstum von 3-4% erreichen, nicht mehr eine Rückkehr in die Region 5 oder auch 6%. Rechts auf der Seite vielleicht noch der untere Punkt zu erwähnen. Wenn man sich das Weltwirtschaftswachstum in Summe anguckt, dann haben wir, was den Anteil am Wachstum betrifft, bezüglich der Emerging Markets, den höchsten Stand bekommen seit den letzten 5 Jahren. Allein China und Indien machen, was das Wachstum der Wirtschaft anbelangt, knapp 50% aus. Und das zeigt, es geht in Richtung Emerging Markets. Nun sagte ich bereits, die Inflation ist rückläufig. Hier haben wir Zahlen aus der Eurozone. Und wenn man mal schaut auf der linken Seite, sehen wir, dass die Headline Inflation deutlich gesunken ist, auch unter die Kerninflation gesunken ist. Ein Szenario, was wir in den USA schon seit längerer Zeit haben. Rechts sieht man das auch in Zahlen. 4,3% Inflation für den September, 2,9% für den Oktober und tatsächlich die ersten Schätzungen für den November laufen auf 2,7% hinaus. Ein Großteil dieses starken Rückgangs ist in erster Linie auch auf die Basiseffekte, das heißt die Monate zurückzuführen, die aus der Jahresbetrachtung rausgehen, sprich den Oktober 22 in diesem Fall, der durch hohe Energiepreisanstiege geprägt gewesen ist und dementsprechend hier diese starken Verwerfungen bei der Inflation. Man sollte sich aber, was die Headline Inflation betrifft, nicht täuschen lassen. Die Kerninflation sinkt nur langsam und ist, glaube ich, auch die verlässlichere Größe, auf die man momentan schauen sollte. Insofern, ja, die Inflation sinkt, sie sinkt stetig, aber sie wird eben noch nicht in 2024 die Zentralbankziele erreichen, sondern aller Voraussicht nach in 2025. Und das sieht man dann auch auf der kommenden Folie, dass er für die USA mit einer Inflation von 2,6% in 24 rechnen, 2,1% in 2025, in der Eurozone ebenfalls die 2,6% und 2,2% in 2025, wohl aber ein stetiger Rückgang der Inflation. Damit haben wir dann ein Szenario erreicht, dass wir auf der einen Seite einen Wirtschaftsrückgang sehen, durchaus eine leichte Rezession in den USA, auf der anderen Seite uns aber auch der Rückgang der Inflation die Möglichkeit gibt, Annahmen zu treffen, dass die Notenbanken die Zinsen senken. Das verstärkt sich gerade mit Hinblick auf diese Folie noch sehr viel mehr, wenn man mal schaut, wie stark tatsächlich die Staatsverschuldung gerade in den USA angestiegen ist oder ansteigen wird auch. Wir sind im Moment bei einem Niveau von Ende 2022 121% und laut des IWF werden wir bis 2027 in den USA sogar auf 135% ansteigen. Hinzu kommt, dass wir im nächsten Jahr US-Präsidentschaftswahlen haben und wir bereits jetzt sehen, dass gerade im Haushalt keine Einigung bezüglich der Finanzierung erreicht werden kann. Insofern gehen wir nicht davon aus, dass es großartig expansive Maßnahmen seitens der US-Regierung wird geben können für 2024. Und in dem Augenblick tritt dann die Notenbank, die FED, auf den Plan, die auch das Ziel hat, das Wachstum zu fördern. In dem Augenblick also, wo die Inflation zurückkommt, hat die FED die Chance, die Zinsen zu senken. Und wir gehen davon aus, dass das auch relativ frühzeitig passiert. Rechts sei noch erwähnt, die Primärsalden. Auch hier sieht man, dass wir leicht rückläufig sind. Das ist ein gutes Zeichen. Primärsalden ist die Einnahmen ohne Schuldenneuaufnahme. Entgegen den Ausgaben ohne Zinszahlungen. Und man sieht, das große Gap, was wir in den USA haben, es nimmt über die Zeit ab. In anderen Ländern schaut es da deutlich besser aus. Dementsprechend haben wir da auch rückläufige Verschuldungsraten. Beispiel Deutschland von 66% auf 58%. Alles noch natürlich vor dem Urteil des Verfassungsgerichtes. Man muss abwarten, wie jetzt der Haushalt 24 aufgestellt wird. In Summe heißt das für unsere Erwartungen, speziell seitens der FED, dass wir bereits im ersten Halbjahr und konkret im Mai und im Juni mit einem ersten Zinssenkungsschritt von jeweils 50 Basispunkte rechnen. Das heißt, wir gehen bis Ende Juni von 5,5 auf 4,5% zurück. gefolgt von zwei weiteren Zinssenkungen im zweiten Halbjahr. Diese allerdings nur jeweils 25 Basispunkte, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass wir am 5. November US-Präsidentschaftswahlen haben werden und sich traditionell die Notenbank um die Präsidentschaftswahlen ein Stückchen zurückhält, glauben wir, dass gerade Ende des ersten Halbjahres dieser große Anteil an Zinssenkungen erfolgen wird. Seitens der EZB wird vielfach diskutiert, ob man eventuell sogar schon im April die Zinsen senken könnte. Daran glauben wir nicht. Aber dennoch auch hier ein erster Zinsschritt bereits im Juni, also dicht gefolgt auf die ersten Zinsschritte der US-Notenbank. Hier allerdings im Juni nur von 25 Basispunkte und dann im weiteren Verlauf des Jahres 2024 von 4 weiteren Zinssenkungen a 25 Basispunkte. Alle anderen Notenbanken wenig überraschend. In Brasilien haben wir den Fall, dass wir schon länger Zinssenkungen haben. Hier bis Ende des ersten Halbjahres 2024 ein deutlicher Rückgang, während in China und in Indien das Niveau auf gleichem Niveau bleibt. Und in der Bank of England rechnen wir mit einem Zinsrückgang von 50 Basispunkten. Nun sagte ich bereits, Taiwan kann ein Thema sein. Und wenn Sie auf der rechten Seite sich das anschauen, dann haben wir bereits am 13. Januar die Wahlen in Taiwan. Unser Basisszenario ist tatsächlich, dass der China-kritische Kandidat gewinnen wird, allein aufgrund der Tatsache, dass sich die oppositionellen Parteien nicht darauf haben verständigen können, einen eigenen Kandidaten zu nennen. Insofern, das kann zu einer erhöhten Spannung wieder beitragen und damit zu das Aufflackern dieser Hotspots, wie wir sie rechts oben genannt haben, befeuern, was dann tatsächlich auch mehr Risiko an den Kapitalmärkten mit sich bringen kann. Tatsächlich bleiben die Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine und hier stellvertretend auch für die NATO ein großes Thema, speziell auch unter dem Aspekt, dass mit der Haushaltsblockade in den USA gerade auch die Mittel zur Unterstützung der Ukraine verhandelt werden, sicherlich ein Brennpunkt. Dann auch der Krieg zwischen Israel und der Hamas, hier stellvertretend für den Iran. Bisher gehen wir davon aus, dass es ein lokaler Konflikt bleibt und natürlich das, was ich eben ansprach, die Spannungen zwischen China. All diese Themen wird die Anna Rosenberg tatsächlich sehr viel besser erläutern können, die wir auch jetzt letztens bei uns im Call gehabt haben. Sie wird auf der Amundi Outlook Investment Konferenz am 18. Januar dezidiert zu diesen Themen Stellung nehmen und auch dazu ihre Ausführungen mitteilen. Wenn wir jetzt mal unsere Asset Allocation für die kommenden Monate anschauen, so gehen wir zunächst mal davon aus, und damit bin ich dann wieder bei dem Bild des Leuchtturms, dass wir zunächst in einer vorsichtigen Asset Allocation verbleiben, das heißt, dass Aktien Gewicht etwas reduziert halten gegenüber einer neutralen Benchmark. Staatsanleihen, aber aufgrund der Tatsache, dass wir den Zinshöhepunkt überschritten haben sollten, in der Duration verlängern, auch im Portfolio gut gewichtet haben, gerade dann für das erste Halbjahr. Mit Beginn allerdings der Zinssenkungen, das ist hier illustrativ erwähnt, würden wir natürlich die Aktienquote erhöhen, die Staatsanleihen zurückfahren, auch unter dem Aspekt, dass zwar das kurze Ende unter diesen Zinssenkungen seitens der Notenbanken zurückkommen wird, das lange Ende allerdings nur begrenztes Zinssenkungspotenzial hat. Positiv bleiben wir für alles, was im Unternehmensanleihebereich im Investment Grade ist. Das war wir schon lange Zeit und es sollte auch 2024 die am wenigsten volatile Assetklasse werden. Damit möchte ich meinen kurzen Vortrag beenden, möchte aber dem Philipp Gestakis gerne die Möglichkeit geben, darauf seine Ausführungen zu erläutern, wo vielleicht die HVB einen etwas anderen Blick auf die Dinge hat. Dankeschön.
Wunderbar, vielen Dank, lieber Thomas Kruse. Diese Informationen bleiben jetzt im Raum. Wir kommen immer wieder auch darauf zurück. Aber wie gesagt, jetzt erstmal zu unserem heutigen Gast, Philipp Gestakis, Chefanlagestratege der Hypo Vereinsbank in Deutschland. Philipp, nochmal schön, dass du heute dabei bist. Ja, im Briefing hast du mir das gesagt, eine der zentralen Fragen des kommenden Jahres ist, welche Erwartungen die Märkte über den Zinssenkungszyklus der Fed annehmen. Und das ist eine interessante Frage, wo du bestimmt eine Antwort auch dabei hast, aber kannst du darüber hinaus auch nochmal skizzieren, welches wirtschaftliche Umfeld du genau in diesem Zyklus erwartest? Bitteschön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Peter. Zunächst mal die Frage, könnt ihr mich gut verstehen? Alles klar, Dankeschön. Also, Peter, danke. Ich teile es jetzt mal in zwei Teile. Nämlich einmal, Thomas hat mich gefragt, was unser View ist. Und dann, wie du das gesagt hast, was sind denn eigentlich die Markterwartungen? Ganz kurz zu unserem View. Ich muss zugeben, unterscheidet sich nicht wirklich spürbar von dem, was Thomas gerade präsentiert hat. Wir gehen auch von einer Konjunkturverlangsamung aus in 2024 und dann wieder von einer gewissen Beschleunigung aus. Wir rechnen mit Zinssenkungen. Vielleicht ein wenig später als das, was wir gehört haben. Wir erwarten die ersten Zinssenkungen von der EZB und der Federal Reserve im zweiten Quartal. Insgesamt in 2024 der Umfang der Zinssenkungen für die amerikanische Zentralbank etwas stärker als für die europäische Zentralbank. Wir erwarten 5 Zinssenkungen in den USA von 5,5 runter auf 4,25 und dann nochmal 4 weitere in 2025. Und für die EZB erwarten wir nächstes Jahr 3 Zinssenkungen von 4% im Einlagenzins auf 3,25 und dann nochmal 4 Zinssenkungen in 2025 auf 2,25 runter. Und das wirtschaftliche Umfeld sehr ähnlich charakterisiert, wie wir das auch von Thomas gerade gehört haben. 2024 charakterisiert von einer Wachstumsverlangsamung aus 2023 kommend, allerdings keine Rezession und dann 2025 wieder eine gewisse Beschleunigung des Umfelds. Und um das mal ein bisschen zu kontrastieren, diesen Ausblick, den wir scheinbar relativ ähnlich miteinander haben, habe ich mir mal in dem Gesamtzusammenschau die Meinungen von unterschiedlichen Prognostikern angeschaut und sie mal so ein bisschen geclustert in die Bullen, also die Optimisten, in die Bären, die Pessimisten und die so ein bisschen in der Mitte stehen, die Middle of the Road, und habe mir mal angeguckt, wo ist denn ein Konsensus über das gesamte Spektrum hinweg und wo ist ein Dissens, wo werden die Unterschiede gesehen. Und um das Ganze konkret zu machen, habe ich mal mir das Ende des Zinssenkungszyklus angeschaut. Also was ist die Terminal Rate der amerikanischen Zentralbank Ende 2025 des Zinssenkungszyklus des Erwarteten? Und was ist das wirtschaftliche Umfeld, was die jeweiligen Bullen und Bären ihr entsprechen? Was man hier sehen kann, und das ist sehr interessant, es scheint tatsächlich ein einhelliger Konsensus zu sein, dass erstens die Inflation bis zum Jahr 2025 mehr oder weniger besiegt ist. Es gibt kaum abweichende Meinungen dazu, dass die Inflationsraten in den USA und in Europa 2025 nicht nahe des Inflationsziels von 2% sind. Also sowohl die Bullen als auch die Bären erwarten Inflation nahe des 2%-Ziels im übernächsten Jahr und eine abkühlende Inflation auch im nächsten Jahr. Der zweite Konsensus ist, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 sich von all diesen Prognostikern nicht großartig unterscheidet. Es ist in der Größenordnung vielleicht etwas niedriger als Potenzialwachstum in den USA in 2025. Und alle erwarten Zinssenkungen. Wo sie sich jetzt unterscheiden, ist der Umfang der Zinssenkungen. Denn die Bullen in diesem Universum, die erwarten nur relativ geringfügige Zinssenkung bis ins Jahr 2025. So in der Größenordnung von 4 bis 5 über die kommenden 2 Jahre. Also nicht im nächsten Jahr, sondern 4 bis 5 Zinssenkung über die kommenden 2 Jahre. Und die Bären, die erwarten deutlich mehr Zinssenkung. Ich habe hier also Researchhäuser gesehen, die Zinsen Ende 2025 unter 2% in den USA erwarten, also eine substanzielle Zinssenkung. Und das wirtschaftliche Umfeld ist jeweils geprägt davon, dass die Bullen erwarten, dass das hohe Zinsniveau relativ wenig Spuren in der US-Wirtschaft hinterlässt, also die Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenrate mehr oder weniger unverändert bei aktuell niedrigen Niveaus, wohingegen die Bären erwarten, dass das hohe Zinsniveau die amerikanische Wirtschaft spürbar verlangsamt und die Arbeitslosenrate ansteigt, vielleicht sogar auf eine Größenordnung von 5%. Aktuell sind wir eher so zwischen 3,5 und 4% Arbeitslosenrat in den USA. Und wenn man jetzt mal ein bisschen näher reinschaut, und das finde ich sehr interessant, und das sozusagen die Begründung anschaut, dann sieht man, dass diejenigen, die eher bärisch sind, argumentieren, dass nach drastischen Zinserhöhungszyklen statistisch gesehen in den USA in den vergangenen 20, 30 Jahren immer eine Rezession mit massiven Zinssenkungen gefolgt ist. Aber was sie nicht angeben, sind Argumente, warum das tatsächlich konkret im aktuellen Fall der Fall sein soll und welche Indikatoren man aktuell schon dafür sieht, dass so eine Entwicklung sehr stark wahrscheinlich ist. Und die Bullen, die regen an und die sagen, dass der stärkste Abkühlungseffekt auf die US-Wirtschaft weniger daher kommt, dass die Zinsen hoch sind, sondern in welcher Geschwindigkeit sie angehoben wurden. Und man muss nun mal sagen, die höchste Zinserhöhungsgeschwindigkeit in den USA, die liegt schon mehr als ein Jahr zurück. Und wenn das zu einer starken Abkühlung hätte führen sollen, hätte man es bereits gesehen. Was kann man als Quintessenz daraus machen? Die Zinsen werden sinken, das Inflationsthema wird vermutlich kein Thema mehr sein, die Wirtschaft wird sich moderat abkühlen, auch aus unserer Sicht wird sie sich abkühlen, aber auch diejenigen, die eine stärkere Abkühlung erwarten, erwarten keine starke und tiefe Rezession. Und aus unserer Sicht ist das ein Szenario, was eigentlich für das Jahr 2024 ein gar nicht so ungünstiges Investmentumfeld umfasst. Und Thomas hat es in seinem Ausblick auch schon gesehen, wenn ich das jetzt mal so ganz banal zusammen sagen kann, vermutlich wird 2024 ein Jahr sein, wo man durchaus Aktien und Risky Assets mit hinzufügen kann. Das wäre mein kurzer Ausblick. Zurück zu dir, Peter.
Vielen Dank, lieber Philipp. Ja, meine Damen und Herren, kurzer Hinweis. Einige haben sich hier gefragt, ich habe keine Folien gesehen, wo sind die Folien? Es gab keine Folien zu diesen Ausführungen. Ich hoffe, ja. Sie haben nicht einiges mitgeschrieben. Wir haben aus bestimmten Gründen natürlich auch jetzt auf Folien verzichtet, weil du auch über andere Banken und so weiter gesprochen hast. Ja. Aber vielen Dank, lieber Philipp, auch für deine Ausführungen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns jetzt mal in die wichtigsten Märkte und Regionen einsteigen. Und ich möchte mal buchstäblich sagen, wir klappern jetzt mal so ein Stück weit ab, wie die Märkte ausschauen. Fangen wir doch mit den USA an. Das ist der wichtigste Markt natürlich weltweit auf der Aktien- und auf der Rentenseite. Ich möchte mal mit dem Thomas anfangen. Thomas, wenn ich heute in die USA rüberschaue, wir haben extrem hohes Verschuldungslevel. Es gibt weitere Programme, die die Verschuldung weiter verschärfen. Auf der anderen Seite soll es zu einer Normalisierung der Zentralbank Balance Sheet kommen. Was könnte die Auswirkung für die Bondmärkte sein?
Ja, vielen Dank für die Frage, Peter. Das ist das, was ich vorhin schon so ansatzweise gesagt habe. Wir rechnen zwar auf der einen Seite damit, dass die Notenbanken die Zinsen senken werden. Und das sollte sich natürlich auch gerade am kurzen Ende deutlich bemerkbar machen. Ein Stück weit natürlich auch am langen Ende. Dennoch, was das lange Ende betrifft, sehen wir da eigentlich ein bisschen begrenzten Spielraum. Da gibt es mehrere Faktoren für. Zum einen ist das Fälligkeitsprofil bis 24, 25 und auch 26 in Amerika leicht ansteigend. Das heißt, wir werden durchaus noch einige langlaufende Anleihen am Markt sehen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass China momentan in Teilen Staatsanleihen der USA verkauft, um tatsächlich den Immobiliensektor auch zu refinanzieren. Und letzter Punkt ist natürlich auch, dass die US-Notenbank Fed, die in den Zeiten der Krisen durch das Quantitative Easing ihre Bilanz hochgefahren hat, diese jetzt zeitweilig wieder abbaut. Und vielleicht da mal Zahlen zu nennen, 4,5 Billionen $ war die Bilanz der US-Notenbank Fed vor den Krisen, 9 sind es am Ende gewesen und 1 Billion haben wir inzwischen wieder abgebaut. Das heißt, auch von der Seite kommt eine ganze Menge Angebot auf den Markt, eher im länger laufenden Bereich, denn im kurzfristigen Bereich. Insofern gehen wir mal davon aus, dass das langlaufende Ende nur begrenzten Spielraum hat, während das kurzfristige Ende tatsächlich mit den Zentralbanken schwankt. Wir kommen also in den Bereich einer Normalisierung der Zinsstrukturkurve zurück und nicht mehr die Inversität, die wir bisher gehabt haben.
Thomas, danke. Du hast jetzt auch kurz die Unternehmensgewinne angesprochen, auch in den USA. Hier auf die Folie hast du geschrieben, im zweiten Halbjahr von uns erwartet. Helene, gut, dass du dabei bist. Du investierst sehr viel in Aktien, natürlich auch dein Team in US-Aktien. US-Aktienmarkt bleibt der globale Taktgeber natürlich für uns alle. Wie siehst du die Chancen bei US-Aktien in 2024? Auf was soll man achten? Tech war ja jetzt wieder auf einmal, oh wo, Quality soll man machen, Dividend soll man machen. Auf der anderen Seite haben wir noch das US-Wahljahr so im Rücken mit vielleicht ungewissem Ausgang oder eben auch nicht. Was machen wir mit US-Aktien in 2024?
Ja, du hast es erwähnt, da kommt einiges auf uns zu, es ist einiges in Bewegung. Derzeit sehen wir allerdings bei den Unternehmensgewinnen die Schätzungen noch zu optimistisch, bis dann allerdings etwas realistischer wird, dann im zweiten Halbjahr, so wie es auch hier im vierten Punkt steht. Insgesamt auch die Bewertungen erscheinen uns derzeit noch zu optimistisch hinsichtlich dessen, was wir der globalen Wachstumsentwicklung gehört haben. Deshalb ist ganz klar, dass wir noch relativ vorsichtig ins neue Jahr starten werden, gerade in der Aktienpositionierung. Allerdings unterscheiden wir natürlich auch innerhalb der Aktien sehr stark. Wir differenzieren hier unter anderem nach Regionen. Das heißt, wir sind für die US-Aktien relativ positiver als noch dann im weiteren Verlauf als für die europäischen Aktien. Bei den US-Aktien setzen wir auf Dividenden, wir setzen auf Qualität und wir setzen auf eine niedrige Vola, gerade im ersten Halbjahr. Insgesamt sagen wir bei den US-Aktien, diese können profitieren von dem Investmentzyklus in den USA, vor allem aufgrund des Inflation Reduction Act und aufgrund der ausstehenden Investitionen, die in den letzten Jahren nicht getätigt wurden. Künstliche Intelligenz ist beispielsweise eine Investmentgelegenheit, Energiewandel und auch das Gesundheitswesen. Das vor allem im ersten Halbjahr, bevor wir dann im zweiten Halbjahr uns mehr zu den zyklischen Märkten bewegen. Das heißt also mehr Richtung Europa oder auch Japan.
Europa, wunderbares Stichwort. Der nächste Markt, den wir uns zuwenden wollen, wir machen einen Sprung über den Teich. Meine Damen und Herren, wir werden nur ein paar Minuten immer auf diese Märkte verwenden können. Aber ich möchte verweisen auf die Veröffentlichungen von Amundi, die Sie über das Amundi Institute, über die Amundi Institute Seiten abrufen können. Aber auch wenn Sie an der Marktmeinung der Hypo Vereinsbank mehr interessiert sind, natürlich hat Philipp Pistakis und sein Team dort auch jetzt zum Jahresende entsprechende Publikationen veröffentlicht mit Einschätzungen, auch gerne da mal reinschauen. Philipp, an dich möchte ich auch als erstes weitergeben. Jetzt spricht man ja immer so über das Anlageland Europa. Soll man in Europa investieren, europäische Aktien haben, ja oder nein? Aber wir haben ja durchaus unterschiedliche Wachstum- und Entwicklungsdynamiken in den Ländern Europas. Was heißt das für die Investoren? Wo sollen sie denn hingehen? Und vielleicht machst du noch einen kleinen Schlenker, wie man mit Deutschland umgehen soll, wie dort die Perspektive ist.
Ja, vielen Dank. Also das grundlegende Umfeld in Europa wird geprägt sein natürlich von einer Entschleunigung aufgrund des hohen Zinsniveaus und die Länder werden unterschiedlich stark getroffen sein. Wir gehen davon aus, dass Deutschland, so wie jetzt auch in diesem Jahr, auch im kommenden Jahr, das mehr oder weniger geringste Wachstum aufweisen wird. Die Prognosen von unseren Volkswirten sind Wachstum Deutschland im kommenden Jahr 0,4%. Und das vergleicht sich zum Beispiel mit den anderen großen Ländern wie Frankreich 0,8%, Italien 0,6% und Spanien 1,3%. Also das heißt, die deutsche Wirtschaft wird vermutlich aufgrund der Energiethematik, aber natürlich auch aufgrund der sehr starken Orientierung in Richtung verarbeitenden Gewerbe, die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe gerade in Deutschland wird belastet, natürlich, wir haben es gerade gehört, auch durch Themen, Nachfrage aus Asien, China. Also das heißt, das deutsche Wachstum wird vermutlich im europäischen Vergleich auch in 2024 eher am unteren Ende sein und sollte sich dann aber im Jahr 2025 erholen und mehr oder weniger in 2025 dann sozusagen die Tabelle oben anführen, also eine relativ, ja, schöne Erholung erfahren. Das gilt für das Gesamtwachstum. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die großen Aktientitel, also die DAX-Unternehmen, ähnlich geprägt sind. Wenn man sich mal die Gewinnerwartungen anschaut für deutsche Unternehmen im kommenden Jahr, dann sieht man durchaus, dass das Gewinnwachstum, das erwartete Gewinnwachstum von deutschen Unternehmen deutlich stärker sein sollte als das des europäischen Durchschnitts. Und das liegt daran, dass die deutschen Unternehmen eigentlich wenig an der deutschen Binnenkonjunktur hängen, sondern eher an dem globalen Markt. Und der globale Markt sollte sich eigentlich Richtung 2024, 2025 dann durchaus relativ kräftig zeigen, sodass man in diesem Umfeld nicht notwendigerweise auf deutsche Aktien, auf deutsche Titel entsprechend verzichten muss. Die Treiber, die Performance-Treiber werden, wenn man Europa mit den USA vergleicht, ein bisschen unterschiedlich sein. Europäische Aktien eher günstig bewertet, mit tendenziell eher niedrigerem Gewinnwachstum, aber dafür mit Kursunterstützungspotenzial von Bewertungsausdehnungen. Und in den USA tendenziell im Durchschnitt eher hoch bewertet, aber dafür mit höherem Gewinnwachstumspotenzial. Ich würde sagen, man sollte auf keine der beiden Regionen verzichten. Man sollte allerdings sich natürlich sehr bewusst sein, in welche Branchen man investiert. Aktuell die eher stabileren Branchen und Technologie in den USA auch nicht so verkehrt. Und wie Helene schon gesagt hat, im Laufe des kommenden Jahres könnte es durchaus sein, dass man dann ein bisschen mehr Zykliker, die eben traditionell in Europa stärker vorhanden sind, mit dazu nehmen sollte. Aber dazu müssen wir natürlich dann die Bodenbildung der europäischen Wirtschaft erstmal bestätigt sehen.
Philipp, sehr gut. Das war auch eine Frage, die gerade reingekommen ist, was du sehen würdest in Europa, welche Länder du präferieren würdest und welche Sektoren. Ich habe jetzt Zykliker verstanden. Kannst du zu den Ländern was sagen? Wir können ja nicht hier jetzt über Einzeltitel sprechen, aber was würdest du sagen?
Ja, also dazu sage ich immer ganz gerne, dass ich in länderbasiert in Europa gar nicht gerne investiere, denn das macht relativ wenig Sinn, weil die Unternehmen, die europäischen Unternehmen, wenig länderorientiert aufgestellt sind, sondern es geht hier eher um Branchen. Und da gibt es natürlich gewisse Länderpräferenzen. Also die Pharmabranche ist zum Beispiel, da sind zum Beispiel Schweizer Unternehmen sehr stark. Und gerade verarbeitendes Gewerbe, Automobilbau, Chemie etc. sind deutsche Unternehmen sehr stark. Ich glaube, in dieser Richtung muss man das betrachten. Aber wir haben natürlich auch Technologieunternehmen, Softwareunternehmen in Deutschland, die durchaus ganz gut funktionieren. Deswegen, ich glaube, man braucht einen Branchenansatz. Aktuell ist der Branchenansatz eher noch ein bisschen defensiv. Die stabilen Wachstumsbranchen sind aktuell gefragt. Und wie gesagt, wenn sich die Wirtschaft, die Weltwirtschaft tatsächlich die Bodenbildung zeigt, die wir erwarten fürs kommende Jahr, dann könnten die Zykliker, die durchaus auch im DAX vorhanden sind, durchaus wieder mehr in den Fokus geraten, als sie im Moment gerade sind. Also Chemiebranche zum Beispiel.
Chemiebranche zum Beispiel. Ja, Thomas, vielleicht noch ein kurzer Sidekick zu dir rüber. Was können denn die Wachstumsdynamik in Europa beflügeln? Du hast hier Next Generation EU draufgeschrieben, wird ja quasi so als Konjunkturpaket für die EU eingewertet. Ist das der Schlüssel für strukturelles Wachstum? Reicht das?
Ja, ich befürchte leider nicht. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf das Thema Wirtschaftswachstum in Europa, dann haben wir ja für 2024 0,5 und für 2025 1,2%. Und das trotz Zinssenkungen in Höhe von 1,25% angenommen. Hintergrund ist natürlich, dass wir in Europa einige strukturelle Defizite haben. Da ist klar, die Demografie zu nennen, da sind aber vor allen Dingen auch die hohen Energiepreise, die Klimatransition zu nennen. Und wir sind auch gerade bei IT-Investitionen oder IT-Technologien nicht unbedingt führend. Hinzu kommt jetzt noch, wenn China das Wachstumsmodell ändert, dann trifft das natürlich auch unsere exportorientierten Branchen. Also von daher ist die Wirtschaftsdynamik für Europa momentan problematisch. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man gerade auf dieser Grafik auf die rechte Seite schaut, dann sieht man, die dunkelblaue Linie sind die Ersparnisse der Amerikaner, was ich ansprach. Dass diese Ersparnisquote deutlich zurückgekommen ist in Europa, ist es das noch nicht. Das heißt, eine stabilisierende Größe könnte tatsächlich dann im Sommer nächsten Jahres auch der Konsum werden. Momentan hält man sich zurück auch unter der Befürchtung, man könnte nochmal eine hohe Energiepreisrechnung bekommen. Das heißt, der Konsum ist eine stützende Säule. Und dann das, was du angesprochen hast, Peter, der Next Generation EU-Fonds ist momentan allenfalls zu 30% angegangen worden. Das heißt, 70% der zur Verfügung gestellten Mittel wären noch für Investitionen zur Verfügung. Wir gehen davon aus, dass das auch die nächsten Jahre stabilisierend oder leicht treiben wird, dass wir aber eine überbordende Wirtschaftsdynamik zu erwarten haben, davon gehen wir aktuell nicht aus. Dafür sind auch die Energiekosten ein Stück zu hoch.
Aha, also da doch noch den ein oder anderen Wachstumsimpuls für die nächsten Jahre. Du hast gerade die Sparquote auch hier gezeigt und angesprochen. Da möchte ich jetzt mich weiter auf die Wanderschaft machen und Richtung Japan aufbrechen und zur Idee kommen. In Japan gibt es traditionell eine sehr hohe Sparquote. Die Leute sparen wahnsinnig gerne, auch niedrig verzinst leider. Seit Jahresanfang, Helene, sind wir optimistisch für Japan. Warum? Kannst du da Argumente sagen und geht diese Story tatsächlich weiter?
Ja, korrekt. Also wir sind verhalten positiv, würde ich das formulieren. Strukturell passiert viel in Japan. Eine relativ verkrustete Gesellschaft hat bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen. Das sehen wir sehr positiv. Du hast den Konsum angesprochen. Der stützt derzeit das Wachstum positiv. Insgesamt ist das Wachstum über Potenzial nach unserer Einschätzung auch noch im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr zu sehen. Wir gehen von einer Wachstumsentwicklung nächstes Jahr von 1,5% und in 2025 von 1,4% aus. Wie gesagt, vor allem unterstützt durch den inländischen Konsum, vor allem im Dienstleistungsbereich. Aber klar, weil ich sagte, verhalten positiv. Aber klar, Japan als exportorientierte Nation könnte noch etwas Gegenwind über die globale Wachstumsabschwächung gerade im ersten Halbjahr bekommen. Deshalb das Verhalten positiv. Das Verhalten lassen wir dann im zweiten Halbjahr weg und sind dann positiv auf Japan auch, weil wir damit rechnen, dass die japanische Zentralbank ihre strikte Zinskurvenkontrolle im nächsten Jahr beenden wird. Und nicht zu vergessen, auch Thomas hat es vorhin angesprochen, der geopolitische Hedge Japans gegenüber vor allem China. Und was man derzeit schon beobachten kann, man sieht erhöhte Investitionen in Japan. Also das, was wir diskutieren, wird tatsächlich schon Wirklichkeit in Japan. Und ein letzter positiver Punkt auch noch für Japan, die japanische Regierung unterstützt rein aus der fiskalischen Sicht den Energiewandel und die Transformation in dem Land sehr stark.
Vielen Dank, Helene. Jetzt, wo wir schon in Japan sind, machen wir den Sprung zurück aufs Festland und wandern nach China. Und da habe ich eine interessante Frage, glaube ich, an den Philipp. Philipp, wir sind seit Jahren ja eigentlich verwöhnt worden mit enorm hohen Wachstumsraten aus der chinesischen Wirtschaft. Momentan hat man den Eindruck, Xi möchte das ganze Wirtschaftsmodell modernisieren, zukunftsfähiger machen. Das Ganze ist aber verknüpft mit offensichtlich künftig niedrigeren Wachstumsraten. Was hat das für Auswirkungen auf die Welt, wenn in China die Wachstumsraten hier deutlich zurückkommen?
Ja, ich glaube, bei China muss man analytisch zwei Dinge unterscheiden, nämlich einmal China als Markt und China als Lieferant für globale Wirtschaftsketten. Und man muss natürlich auch diesbezüglich die geostrategischen Risiken entsprechend berücksichtigen. Du hast es schon gesagt, China unter den Schwellenländern natürlich eine der dynamischsten Nationen gewesen, eine Verzigfachung der Wirtschaftsleistung, auch sehr agile, sehr interessante Unternehmen, die hier mit gegründet wurden und aufgestellt wurden und lange Zeit auch durchaus ein Markt, der sehr stark im Fokus stand. Bezüglich des chinesischen Aktienmarktes muss man natürlich sagen, gibt es Licht und Schatten. Denn einerseits gibt es durchaus interessante Branchen, interessante Unternehmen und Segmente. Andererseits ist die chinesische Wirtschaft in einer politisch gesehen einer Transformation weg von der Werkbank der Welt mehr zu einer auf die Binnenwirtschaft fokussierten Wirtschaft. Und das könnte natürlich etwas sein, was gerade für exportorientierte Unternehmen, Konsumunternehmen nach China interessant ist. Aber die Nachfrage aus China, die könnte durchaus zurückgehen, weil die chinesische Regierung weniger stark sich darauf konzentriert, durch Industrieproduktion etc. in der Welt eine Rolle zu spielen. Und gerade für deutsche Industrieausrüster könnte das ein Problem sein.
Könnte ein Problem sein, Investitionen nicht mehr in dem enormen Maße. Man hört auch, dass der hohe Schuldenstand, der ja da ist, durch verschiedene Programme inzwischen in Angriff genommen worden ist. Schuldendisziplin in China, das erscheint überraschend, Thomas. Wo liegen denn diese neuen Wachstumsfelder in China? Ich hätte es fast gesagt, wird China ein ganz normales Land?
Naja, gut, aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung im Rahmen der Weltwirtschaft muss man davon ausgehen, dass sie ein ganz normales Land werden. Aber natürlich ist diese Transformation, die der Philipp eben angesprochen hat, von der Werkbank zu einem normalen Land, wie du es jetzt genannt hast, mit Binnenkonjunktur, mehr auf den Konsum fokussiert, das wird ein Stückchen dauern. Ne? Klar, wir haben eine sehr, sehr hohe Verschuldung und wir haben das auch in einzelnen Sektoren gesehen, wie zum Beispiel im Immobiliensektor, aber auch anderen Sektoren. Nur wenn man jetzt mal schaut, dass Xi Jinping vor allen Dingen nichts mehr fürchtet als Unruhen innerhalb des Volkes, dann geht es hier auch darum, den Wohlstand nicht weiter auseinanderdriften zu lassen. Wir sehen zum Beispiel, dass gerade im Bereich der E-Mobilität, also bei E-Autos, ist der Anteil chinesischer Produkte im Binnenmarkt bereits größer als 50%. Das heißt, hier sieht man, welche Schwierigkeiten dann auch die deutschen Automobilbauer in China inzwischen haben. Das gilt nicht für den Verbrenner, sehr wohl aber für die E-Mobilität. Und gerade da kann man sagen, solche Branchen, wo es um Konsum geht, wo es um den Binnenmarkt geht, nein, ist China nach wie vor ein extrem bevölkerungsreiches Land, nur nicht mehr das bevölkerungsreichste, das ist inzwischen Indien. Das ist natürlich ein Wahnsinnsmarkt und auf den schaut jetzt momentan die chinesische Regierung. Auf der anderen Seite, wie gesagt, aber auch so ein bisschen die Volatilität rausnehmen und damit den Leverage, der in vielen Sektoren vorhanden ist, reduzieren und damit auch die Verschuldung reduzieren. Ja.
Helene, wenn ich so den Blick zu den Emerging Markets richte, die Emerging Markets sind in vielen Portfolien auch beigemischt als Diversifikator, aber auf der anderen Seite sind die Emerging Markets auch in starken Abhängigkeiten zu den Industrienationen, zu den Developed Markets. Die globalen Wachstumsaussichten, das haben wir jetzt heute gehört, die sind eher verhalten. Das sollte aber doch auch nicht spurlos an den Emerging Markets mit ihren Verwebungen, Verquickungen vorbeigehen, oder?
Ja, das ist richtig. Also die Emerging Markets können sich der globalen konjunkturellen Entwicklung nicht ganz entziehen, aber unserer Einschätzung nach sind sie durchaus resilienter als die Wachstumsentwicklung in den Developed Markets. Insgesamt ist es so, was sind unsere positiven Aspekte? Wir sagen, dass die Disinflation in den Emerging Markets schneller voranschreitet, kommt gut voran. Das heißt, die Gefahr von Zentralbankfehlern ist geringer als in den Developed Markets. Insgesamt sehen wir die Entwicklung hin zu globalen Lieferketten, die neu überdacht werden und auch Near- oder Friendshoring, um die Schlagworte zu nennen, hier durchaus positiv für die Emerging Markets. Auch haben die Emerging Markets Rohstoffe, die global für die insgesamt globale Energietransformation genutzt werden und für die grüne Wende genutzt werden müssen. Und wenn die Fed in den Zinssenkungsmodus kommt, wird dies auch positive Auswirkungen auf die Emerging Markets haben. Aber, und das ist die rechte Grafik, nicht zu vergessen, Emerging Markets sind nicht gleich Emerging Markets. Hier gibt es durchaus Unterschiede in den einzelnen Ländern. Und wir haben hier unseren eigenen Anfälligkeitsindex, die graue Linie, Ihnen mitgebracht, zusätzlich mit den entsprechenden Ländern darunter gekennzeichnet. Hier gibt es auch durchaus Unterschiede und das ist auch unsere Aufgabe als Asset Allocator und auch als Ihr Portfolio Manager hier genau zu sehen, in welche Länder investieren wir und warum.
Also Emerging Markets quasi weiter Performance Motor, man muss genau hinschauen, wo man sich dann wo man investieren will, weiterhin guter Diversifizierer, aber du sagst es wahrscheinlich völlig richtig, wenn ich diese Grafik anschaue, Emerging Markets sind nicht gleich Emerging Markets, gibt es denn Länder, die uns besonders ansprechen? Wo sind denn die Erfolgsgeschichten? Thomas, ich höre bei uns im Portfolio-Management, wenn ich mit dem Kollegen spreche und den Kolleginnen immer wieder Indien. Indien ist the place to be. Für mich so ein bisschen irgendwie das neue China. Und ich habe auch, und da schaue ich zum Philipp Gistakis rüber, gesehen, dass hier eine Auswertung gemacht hat, eine Analyse zu den indischen Kapitalmärkten. Also auch da ein gestiegenes Interesse an Indien. Is this the place to be, Thomas? Was würdest du sagen?
Ja, interessante Frage. Das, was ich eben schon dachte, Indien ist natürlich insofern interessant, dass jetzt von der Demografie her das bevölkerungsreichste Land. Ist es das neue China? Nein, auf keinen Fall. Weil ich meine, da muss man erstmal, was die Politik anbetrifft, schauen. Wir haben einen zentral gesteuerten Staat China gehabt mit dem Wirtschaftswachstum. Wir haben in Indien eine komplett andere politische Form und eben auch strukturell ist China bei weitem nicht so organisiert, ist Indien nicht bei weitem nicht so organisiert, wie das China der Fall ist. Nichtsdestotrotz, Indien ist extrem dynamisch. Die Frage wird natürlich sein, ob man eine Struktur in dieses Land bekommt und damit auch durchaus Wachstumspotenziale sieht. Wenn ich mir unsere Wachstumsschätzungen angucke, dann pendeln die, würde ich mal sagen, für die nächsten 3 Jahre inklusive jetzt 23 zwischen 6,5% und 5,5% und liegen damit deutlich über China einerseits, ja. Aber auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, wenn man die Bewertungen anschaut, das sind jetzt die heimischen Märkte, und ich glaube, darum geht es in letzter Endes vielleicht nicht unbedingt, aber China ist bei weitem deutlich billiger als der Aktienmarkt in Indien. Interessant ist, glaube ich, eher, wie weit tatsächlich auch globale Unternehmen Indien als Markt entdecken und davon profitieren können. Also da auch Titel zu suchen, die gerade von dem Wirtschaftswachstum in Indien profitieren, nicht unbedingt der indische Aktienmarkt selber.
Vielleicht dann nochmal ein Wort zur Geopolitik, und da schaue ich jetzt zu dir, Thomas, aber auch zum Philipp. Geopolitik hat eine wachsende Bedeutung in der Investitionsentscheidung. Das merken wir immer wieder. Du hast vorher auf die Anna Rosenberg auch verwiesen, die eine neue Abteilung bei uns aufgebaut hat, die interessante und wichtige investitionsrelevante Informationen an die Fondsmanager weitergibt. Die globalen Märkte, hat man so im Eindruck, sind im Wettstreit. Die Welt entwickelt sich nicht nur schwarz und weiß, sondern ist multipolar gewesen. Viele Länder, und das hat man jetzt auch bei COP gemerkt, vermeiden es, sich festzulegen, zu wem sie gehören, sondern meandrieren so irgendwie durch und versuchen auf ihre eigenen Interessen zu hören. Wird diese Transformation, werden diese Schwierigkeiten, aber auch der Protektionismus, den wir jetzt sehen, wird das weitergehen aus deiner Sicht?
Protektionismus weiß ich nicht, aber ich glaube, das, was du ansprachst, sieht man so ein bisschen, man hat ein neues Selbstbewusstsein irgendwo in den Emerging Markets erreicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Sanktionen gegen Russland denke, da hat sich damals ein Bolsonaro durchaus in China ablichten lassen, genauso wie auch Lula, by the way. Das heißt, man folgt hier nicht unbedingt blind der westlichen Welt, nenne ich es mal, sondern man hat ein eigenes Selbstbewusstsein entwickelt. Das spricht ja auch im Prinzip das, was ich vorhin sagte, der Großteil des Wirtschaftswachstums momentan kommt aus den Emerging Markets. Und natürlich wollen die auch irgendwo ein Mitspracherecht dafür haben, dass letztendlich das Weltwirtschaftswachstum ja ein Stück weit auch von ihnen und von ihren Demografien bestritten wird. Also insofern, da sehe ich durchaus ein neues Selbstbewusstsein aufkommen. Der zweite Punkt ist allerdings auf der anderen Seite auch der, man muss sagen, den entwickelten Ländern, Europa und der USA geht es nicht unbedingt finanziell so gut, dass sie sich jeden Konflikt leisten können. Das heißt, wir müssen die Emerging Markets auch durchaus mehr in unsere globalen Entscheidungen mit einbeziehen. Also insofern, hier verschiebt sich, glaube ich, schon etwas, ja.
Philipp, ich möchte eine Frage aus dem Publikum an dich weitergeben, die hier reingekommen ist. Es besteht hier die Frage, wir haben alle gesagt, Bonds are back, nicht erst seit ein paar Monaten, sondern schon seit 1,5 Jahren euer Haus, genauso wie unser Haus. Hier ist die Frage, welchen Durationsmix wir denn momentan empfehlen. Was würdest du sagen?
Wir haben lange Zeit eine sogenannte Barbell-Strategie gefahren, das heißt einerseits am kurzen Ende investiert zu sein wegen den höheren Coupons, die Zinskurven waren ja stark in Wert, sie sind immer noch ein bisschen in Wert, aber deutlich flacher geworden. Und andererseits, also einerseits kurz und andererseits lange Durationen, auch als, um sich die Coupons zu sichern, aber natürlich auch als so ein Hedge, eine Absicherung gegenüber Risiken auf der Aktienseite. Und wir haben das mittlere Laufzeitsegment ein bisschen vernachlässigt, weil wenn man sich die Kurven angeschaut hat, dann haben die so um die klassischen 4 bis 5 Jahre ein Minimum gehabt in den Renditen. Also das heißt, kurze und lange bevorzugt und daraus eine mittlere Laufzeit hergestellt. Was wir im Moment jetzt gerade machen und die letzten Schritte, die wir vorgenommen haben, ist, wir haben kurze Laufzeiten eher in Richtung mittlere und längere Laufzeiten verschoben, weil wir mit sinkenden Zinsen rechnen, weil die Zinsen am kurzen Ende zurückkommen werden und wir uns längere Durationen sichern wollen, um uns die höheren Coupons länger laufend einzulocken, aber natürlich auch, um gegebenenfalls die Portfolios auf höhere Aktienquoten vorzubereiten. Auch da brauchen wir als Absicherung dann eben höhere Durationen. Also das heißt, wir sind im Moment gerade dabei, das Portfolio eher in Richtung längere Durationen zu fahren. Die mittlere Duration, die eben bei 4 bis 5 Jahren
die investiert man am besten nicht so stark mit Staatsanleihen, weil dort eben die Staatsanleihenkurven ein Minimum haben in der Rendite, sondern die investiert man besser mit Unternehmensanleihen, denn die Unternehmensanleihen, die zeigen in der Rendite nicht diese Inversion und schon gar nicht dieses Minimum um die 4 bis 5 Jahre auf. Also das heißt, Duration ein bisschen unterscheiden zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Unternehmensanleihen durchaus im mittleren Laufzeitsegment und bei den Staatsanleihen Shift von kurzen Laufzeiten eher in längere Laufzeiten, um sich die höheren Renditen zu sichern.
Klare Aussage, ganz herzlichen Dank. Lieber Philipp, 5 Minuten haben wir noch. Lassen wir noch am Schluss die Katze aus dem Sack. Thomas, die Portfoliogestaltung und der Asset-Klassen-View. Wie schaut es aus? Wie ist deine Einschätzung?
Wir sehen hier auf der Folie, wie wir uns für das erste Halbjahr 24 positionieren würden. Und ich fange damit auf der rechten Seite mal bei den Aktienmärkten an. Lange Zeit waren wir sehr, sehr negativ, gerade für den Bereich Non-Profitable Tech, also was wir hier unter US Growth sehen, mit einem Doppelminus. Also allein aufgrund der Tatsache, dass die Unternehmen, die bisher nicht profitabel waren, mit den höheren Refinanzierungskosten, mit schwierigeren Finanzierungsrunden, es jetzt durchaus sehr viel schwerer haben. Hier gehen wir davon aus, sollten wir die Talsohle durchschritten haben, die Zinsen kommen etwas zurück. Das heißt auch Non-Profitable Tech, Tech der zweiten Reihe, sehen wir etwas positiver, aber immer noch etwas verhalten. Im Value-Bereich in den USA bleiben wir bei einem Übergewicht. In Summe kommen wir für die USA damit auf eine neutrale Position für das erste Halbjahr. Immer vor dem Hintergrund, dass wir durchaus damit rechnen, dass wir in Amerika in eine Rezession kommen einerseits und auch der Konsum etwas in Mitleidenschaft gezogen wird. In Europa tatsächlich gehen wir mit der Erwartung, dass Q4 23, Q1 24, die beiden schwierigsten Quartale, was das Wirtschaftswachstum in Europa gewesen ist, eher etwas positiver in das neue Halbjahr mit einem neutralen Rating. Die Helene hat eben ausgeführt, für Japan gehen wir einen Schritt höher auf leicht übergewichten. China tatsächlich mit dem Umbruch Richtung eines anderen Wirtschaftsmodells und eines verhalteneren Wirtschaftsmodells, muss ich sagen, eher neutral. Positiv ist das allerdings für andere Emerging Markets auch gerade im Speckgürtel von China. Da kommen natürlich auch dazu, dass die politischen Reibereien mit den USA vielfach die Unternehmen dazu bewegen, in Länder wie Vietnam, Südkorea, aber auch Indonesien oder Indien zu gehen. Wenn ich auf die linke Seite schaue, dann deckt sich das mit dem, was der Philipp eben gesagt hat. In den Staatsanleihen werden wir, was die Duration betrifft, gerade das erste Halbjahr immer länger. Mit der Erwartung, dass, wie gesagt, wir Zinssenkungen bekommen, dürfte das kurze Ende runterkommen, dementsprechend auch eine Normalisierung der Zinsstrukturkurve. Und was an dieser Stelle auch ganz interessant ist zu erwähnen, natürlich war in 2023 Geldmarkt die Assetklasse auf der Fixed-Income-Seite, die eine sehr gute Performance erzielt hat, und wir haben auch viele Gelder in dieses Segment laufen sehen. In Summe eine Aufstockung gegenüber Beginn 23 von ca. 1 Billion US-Dollar. Das heißt, diese Gelder werden sich irgendwo im Laufe 24 unter der Annahme, dass die kurzfristigen Zinsen runterkommen werden, tatsächlich auch in andere Assetklassen investieren. Also insofern wird es interessant sein, wo dieses Geld sich dann wiederfinden wird in der Zukunft. Wir bleiben wir bleiben stabil, positiv für den Bereich Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Gerade auch, so wie der Philipp gesagt hat, im mittleren Laufzeitenbereich. High Yield ist etwas unterschiedlich, da rechnen wir in Amerika noch etwas mit Schwierigkeiten bei Refinanzierung und durchaus einem Anstieg der Default Rates, anders als in der Eurozone. Da haben wir zumindest mal einen neutral und positiv sind wir auch für Emerging Market Anleihen, sowohl in Hard Currency als auch in Local Currency. Immer natürlich unter dem Aspekt, den die Helene erwähnt hat, Emerging Market ist nicht gleich Emerging Market. Man beachte hier politische Risiken, man beachte durchaus auch, wie weit man von zyklischen Rohstoffen abhängig ist etc. Oder auch von politischen Spannungen betroffen sein könnte. Aber grundsätzlich gilt mal, aufgrund der Erwartung eines schwachen Dollars, wie wir es auf der rechten Seite sehen, ist das positiv für all die Länder, die sich in Dollar refinanzieren auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man sagen, viele Emerging Markets sind sehr viel früher wieder in den Zinssenkungszyklus eingestiegen, wie zum Beispiel Brasilien, wie Chile, wie aber auch Polen inzwischen, die bereits längerfristig schon die Zinsen senken. Damit möchte ich zunächst mal unseren Ausblick beenden, verweise aber jetzt schon darauf, dass wir natürlich als Amundi gerne Mitte des Jahres auch nochmal eine Anpassung unseres weiteren Ausblicks für 2024 vornehmen werden, denn bisher wie gesagt, mit den Zinsdeckungen als Rückenwind würden wir tatsächlich für die zweite Hälfte sehr viel stärker auch noch in Aktien investieren und dann die Staatsanleihenquote etwas drücken.
Vielen Dank, lieber Thomas. Klare Aussagen, klare Positionierung zum Jahresanfang. An der Stelle ganz herzlichen Dank, Thomas, für deine Einschätzung. Ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Danke auch Helene Windischbauer von Amundi und ganz herzlichen Dank auch an Dr. Philipp Gistakis, Chefanlagestratege der Hypo Vereinsbank. Meine Damen und Herren, wir sind nahezu am Ende. Noch zwei wichtige Informationen für Sie am Schluss. Die erste kommt auf der nächsten Folie. Wir wollen den Jahresanfang gleich starten mit einer schönen Investmentkonferenz. Bei uns nennt sich das AOIK, Amundi Outlook Investment Conference. Gleich Mitte Januar am 18.01. werden wir wieder mit Experten in die Diskussion gehen und Ihnen hoffentlich wichtige Aspekte und Hilfestellungen für das kommende Investmentjahr liefern können. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie mit dabei sind. Wir haben Professor Clemens Fuß mit dabei, Anna Rosenberg, Thomas Kruse natürlich und Dr. Jürgen Michels von der Bayern LB, der auch nochmal seine Einschätzung mit uns teilen wird. Also wieder eine interessante Geschichte. Das Zweite, und das möchte ich persönlich sagen, meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für die Treue in diesem Jahr. Die meisten der CIO-Calls habe ich mit den Kollegen hier bestritten. Viele von Ihnen haben uns hier zugehört und viele von Ihnen vertrauen Amundi Lösungen und Produkte. Das macht uns hier alle stolz. Und das freut uns. Ein herzliches Dankeschön dafür für Ihr Vertrauen, uns zuzuhören, aber auch in unsere Lösungen zu investieren. Ich persönlich, Peter Bartstüber, wünsche Ihnen ruhige und entspannte Weihnachtsferien, Weihnachtszeit jetzt und übergebe nochmal an unseren Chief Investment Officer Thomas Kruse für die letzten Worte. Bitte, Thomas.
Danke, Peter. Ja, auch ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. 2023 war kein ganz einfaches Jahr. Ich habe es anfangs erwähnt, wir haben sehr viel früher mit einem Ende des Zinserhöhungszyklus gerechnet, durften dann sehen, dass die Notenbanken länger dabei bleiben, die Zinsen zu erhöhen, weil die Inflation sich auch nicht so zurückbildet, wie wir das angenommen haben. Wir mussten also lange warten, würde ich mal sagen, bis jetzt Ende Oktober, Anfang November, dass dieses Szenario rückläufiger Inflationsraten, rückläufiger Zinsen und damit auch der Druck vom Aktienmarkt weggeht, jetzt die letzten 6 Wochen war eine relativ schöne Performance, gerade für Multi-Asset-Portfolien. Insofern, wie gesagt, 23 ein schwieriges Jahr. Heute nun unser letzter CIO-Call für dieses Jahr. Es bleibt mir jetzt in erster Linie mal Ihnen allen ein paar ruhige und frohe Weihnachtstage wünschen. Und ich freue mich, wenn Sie uns auf der Amundi Outlook Investment Konferenz wieder willkommen heißen. Einschalten, zuhören. Wie gesagt, ich glaube, das Programm ist sehr interessant. Und dann ab Februar auch wieder unsere neuen CIO-Calls fürs Jahr 2024. Damit wünsche ich Ihnen allen jetzt schon frohe Weihnachten, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr.